direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe der Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler, ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und Sie haben es schon erahnt, liebe Zuhörer, ich bin wie immer nicht allein, sondern mache diesen Podcast mit meinen wundervollen Kollegen Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo.
Servus, hallo.
Hallo.
Wir sind ja im Thema Geschichten und in Geschichten gibt es meistens zumindest Protagonisten, es gibt handelnde Personen und wir wollen uns heute mit den Geschichten auseinandersetzen, in denen wir selbst die Protagonisten sind, nämlich unseren Lebensgeschichten. Das grenzt oder das berührt ein Thema, was ganz wichtig ist für die Psychologie, nämlich die Frage, wer sind wir eigentlich? Und um das näher zu beleuchten, darum haben wir uns heute hier versammelt und damit erstmal die erste Frage an Klaus. Klaus, was ist denn meine Lebensgeschichte? Ist das alles, woran ich mich erinnere im Leben, was mich selbst betrifft?
Eine Lebensgeschichte zu erinnern und das dann eben auch noch vollständig wäre nicht die Lebensgeschichte. Nämlich die Lebensgeschichte ist tatsächlich etwas sehr, sehr Selektives. Es ist sehr, sehr gefiltert und es ist bei mitnichten ist es tatsächlich etwas Vollständiges. Also wie kann man sich das am besten vorstellen? Das ist etwas, was eigentlich zutiefst konstruiert ist. Es ist eben tatsächlich eine Geschichte. Es ist eben nicht ein Tatsachen, eine Tatsachen Beschreibung, es ist etwas, wo bestimmte Glanzlichter rausgenommen worden sind. Es ist etwas, wo man bestimmte Phasen eines Lebens stärker beleuchtet. Es ist etwas, was oftmals selbstwertdienlich ist. Und es ist tatsächlich etwas, was im Nachhinein Dinge so zurückrichtet, dass es tatsächlich irgendwo passt. Und das heißt nicht, dass es unbedingt passt zu dem, was wirklich erlebt worden ist, sondern zu dem, wo ich meine, wo ich heute bin und was sozusagen eine Notwendigkeit hat, dass ich irgendwie mal war. Also das hört sich ziemlich kompliziert an und zum Schluss ist es wahrscheinlich ganz einfach, nämlich man rekonstruiert eben etwas, damit es für einen selber logischer ist, damit es eben dem entspricht, was wir dann das Selbst benennen. Und vielleicht haben wir heute Zeit, auch darüber ein bisschen zu sprechen, welche Mechanismen da tatsächlich greifen, weil die sind psychologisch äußerst spannend.
Ja, und der Fachbegriff, mit dem man jetzt auf Partys glänzen kann, lautet narrative Identität in diesem Zusammenhang. Also das ist die internalisierte persönliche Lebensgeschichte, also das, wovon man selbst sagt, okay, das macht mich aus. Und wir haben ja schon letzte Woche darüber gesprochen, dass Geschichten von Auslassung leben. Und deshalb, Klaus, jetzt auch, das hast du gerade sehr gut angesprochen, ne, mit diesem Selektiven. Also die narrative Identität ist wirklich extrem selektiv. So, nicht alles, was wir über uns selbst erinnern, kommt auch in unsere Lebensgeschichte rein. Also jeder kennt sicherlich Erinnerungen von Situationen, dass man sagt, ach ja, da war ich mal, aber das ist nicht wichtig für das, was ich heute bin. Und die narrative Identität ist wirklich das, was ich erzähle, wovon ich erzähle, was ich bin. Und das ist so spannend. Warum sage ich erzählen? Naja, Geschichten haben immer einen Zuhörer oder eine Zuhörerin. So, das bedeutet, sie finden immer in einem sozialen Rahmen statt. Und selbst wenn ich persönlich, wenn ich mir die Geschichte sozusagen selbst erzähle. Auslassung, wie gesagt, sehr wichtig. Sie werden betont, Dinge werden runtergespielt. Und das Spannende finde ich persönlich, dass diese unsere Lebensgeschichte ja sehr durch diese Mechanismen sehr unsere Art und Weise, allgemein Geschichten zu erzählen, ähnelt. Und Sie erinnern oder ihr erinnert euch vielleicht an letzte Woche, wo wir das Henne-Ei-Problem aufgemacht haben. Was war zuerst da, die Tat oder das Wort? Marius, was war zuerst da, die Lebensgeschichte oder die Geschichte, die wir anderen erzählt haben?
Definitiv die Geschichte, die wir anderen erzählt haben, weil das wird ja auch bei McAdams recht schön beschrieben, dass die Fähigkeit überhaupt so eine Lebensgeschichte zu entwerfen etwas ist, was in uns reift. Und na, das fängt an bei ein-, zweijährigen Kindern, die dann das erste Mal entdecken, ich als ich versus, also die alte Unterscheidung von William James, I und me, also das Ich als Ich-Bewusstsein versus das Me als die Beobachtung, wie ich auf mich selbst blicke. Und irgendwann so mit Beginn der Adoleszenz, mit einsetzender Pubertät, sind wir irgendwann auch kognitiv so weit, dass wir wirklich uns selbst reflektieren. Also Kinder haben zwar schon Ich-Bewusstsein, aber was Kinder noch nicht tun, ist, sich ihren Platz in der Welt, in der Familie, in der Gesellschaft eben zu reflektieren. Und das ist was, was eigentlich für eine Lebensgeschichte notwendig ist, diese Fähigkeit, diese Reife. Das heißt, wahrscheinlich war es dann schon so, dass unsere Vorfahren irgendwann schon intelligent genug waren, um sich Geschichten zu erzählen, aber eben noch nicht so weit, dass sie sich selbst als psychologisches oder wie auch immer Individuum in der Gesellschaft sehen konnten, auch wenn diese Gesellschaft jetzt nur ihr eigener Stamm war. Wir können vielleicht später, falls die Zeit noch reicht, natürlich auf die abgefahrene Theorie der bikameralen Psyche und der Geschichten eingehen, aber schauen wir mal, ob wir dazu kommen.
Jetzt hast du was angesprochen, was ich ganz wichtig finde, nämlich die Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, ist etwas, was in uns reift. Und das ist nicht, das passiert nicht nur über die Lebensdauer, dass man sagt, okay, gut, mit 16, 17, ab dem Zeitalter beginne ich auch selbst darüber zu erzählen, wie ich überhaupt zu der Person geworden bin, die ich bin, sondern das hat nämlich auch was mit den kognitiven Voraussetzungen zu tun, dass wir überhaupt so eine Geschichte erzählen können. Und Klaus hat es ja schon angesprochen, das autobiografische Gedächtnis. Also ich muss Dinge, die mir selbst passiert sind, als solche abspeichern. Aber ich muss auch in der Lage sein, andere Personen als Agenten wahrzunehmen, also als handelnde Person. Also das bedeutet, ich brauche eine gewisse Theory of Mind, damit ich sie als handelnde Person in meiner Geschichte darstellen kann. Ich muss überhaupt in der Lage sein, Intentionalität zu erkennen und damit umzugehen. Und wir müssen in der Lage sein, zu einer ganz spannenden Fähigkeit, wie ich finde, die uns abgrenzt zu anderen Lebewesen auf diesem Planeten, nämlich zur sogenannten Mental Time Travel. Also mental in die Vergangenheit, aber auch in die Zukunft reisen zu können. Denn die narrative Identität betrifft auch all das, was wir sein werden möchten. Also wenn man die Leute fragt, wo siehst du dich selbst in 10 Jahren, und dann erzählen sie eine Geschichte, wie sie, keine Ahnung, in 5 Jahren sind sie fertig mit der Ausbildung und dann finden sie eine Frau und bauen ein Haus und haben 2 Kinder, was weiß ich. Das ist alles narrative Identität. Und um diese Möglichkeit überhaupt einzubeziehen, muss man in der Lage sein, mental in die Zukunft reisen zu können oder mental in die Vergangenheit reisen zu können, wo man sagt, ach ja, ich bin Fußballer geworden, weil damals war ich mit 6 Jahren das erste Mal im Stadion mit meinem Vater und da hat es mich gepackt.
Genau. Also, und da muss man aber unbedingt aufpassen, dass man nicht den Gedankenfehler macht, der oft betrieben wird, nämlich, dass man sagt, alleine das Schauen in die Zukunft oder überhaupt etwas, was ich als Futur bezeichne oder eben als tatsächlich als Vergangenes, dass das schon alleine reicht. Also wenn ich zum Beispiel sagen würde, ich will Feuerwehrmann werden oder ich will keine Ahnung was werden, heißt es noch nicht, dass ich genau das kann, was du gerade beschrieben hast, dass du eben mental in der Zeit reisen kannst. Nämlich dazu ist es echt notwendig, dass du einen echten Plan hast. Also das heißt, der Plan sieht so aus, dann werde ich das machen, dann werde ich das machen und dafür brauche ich das und das. Dagegen dieses Ich will sein heißt eigentlich nichts anderes als heute will ich das sein, das nenne ich nur morgen. Also das wird eben ein ganz bisschen verspätet stattfinden, weil jetzt gerade bin ich es ja noch nicht. Und genauso, gestern sind wir doch Rad gefahren. bedeutet noch nicht, dass ich mental Zeit reisen kann. Das ist sozusagen nur eine gewisse Erinnerung, aber nicht, ich bin gestern auf das Fahrrad gestiegen, um irgendwann mal zum Himalaya mit dem Fahrrad hochzufahren. Das wäre dann wirklich das mentales Zeitreisen.
Hier sehen wir auch wieder, welche Rolle, sage ich mal, die Geschichte als Gedankenobjekt, habe ich es beim letzten Mal genannt, oder Denkobjekt, glaube ich. Also wir nehmen sozusagen einen Ausschnitt und den können wir auch in einer gewissen Art und Weise manipulieren. Wir können ihn selektieren, wir können auch Dinge natürlich ganz anders erzählen, als sie geschehen sind. Und wir benutzen diesen Ausschnitt, um ihn erstens anderen Leuten mitzuteilen, aber auch um unser jetziges Verhalten zu rechtfertigen. Weil, wie Klaus gesagt hat, der Plan ist wichtig. Und wenn ich jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel, wenn ich Feuerwehrmann werden möchte, ist ein gutes Beispiel, so, dann kann ich jetzt jede Woche dreimal ins Fitnessstudio gehen, für die nötige körperliche Fitness dieses Berufs. So. Und diese Tätigkeit kann ich in Bezug setzen zu meiner narrativen Identität, dass ich später mal Feuerwehrmann werden will. Und so gewinnt plötzlich mein jetziges Verhalten an Sinn. Ich kann es anderen Leuten mitteilen, die verstehen mich dann besser. Die sagen mir dann vielleicht auch, wow, das ist ja toll, dass du Feuerwehrmann werden willst. Ich schenke dir ganz viel Aufmerksamkeit und mein sozialer Status steigt. Und was weiß ich, ganz viele Konsequenzen, weil ich eben, wie gesagt, mein jetziges Verhalten in eine schöne, wunderbare, einen schönen Nebenzweig meiner Life-Story, meiner narrativen Identität einbauen kann. Was man außerdem dazu sagen muss, ist, dass deshalb habe ich auch Nebenzweig gesagt, dass wir ziemlich viele narrative Identitäten haben. Oder was heißt, wir haben nur eine, aber die hat viele Abzweigungen. Also das ist so ein bisschen many selves in one body, das Problem. Wie kann es sein, dass wir, obwohl wir uns als ein und dieselbe Person wahrnehmen, solange wir keine Identitätsstörung haben, wir aber trotzdem so viele selbst haben? Also dass wir sagen, okay, ich bin jemand anderes, wenn ich in der Schule bin, ich bin jemand anderes, wenn ich in meiner Familie bin. Wie kann das sein? Naja, weil die narrative Identität eben grundsätzlich sehr aufgesplittet ist. Sie wird aber trotzdem durch Narrative erzählt. Es gibt nur nicht, sage ich mal, die eine übergeordnete narrative Identität, die alle Stränge miteinander vereint, sondern man muss sich das halt wirklich als einfach sehr ausgefranst vorstellen. Je nach sozialem Kontext, dann natürlich werden Geschichten anders erzählt. Und da sind wir wieder beim Selektiven, dass dann halt mal manchmal was ausfällt oder manchmal was betont wird.
Ist natürlich eine durchaus umstrittene Idee, dass es wirklich verschiedene Selves sind oder Selbst, oder ob es tatsächlich einfach Rollen sind. Also da gibt es im persönlichkeitspsychologischen Bereich natürlich sehr, sehr unterschiedliche Facetten. Was ist auch Identität? Ist die Identität dann das Übergeordnete? Ist das Selbst das Übergeordnete? Und wie ist der Bezug zu den Rollen? Also Rollen haben wir definitiv, aber ob das tatsächlich unterschiedliche Selbst sind, ist wirklich die Frage. Da muss man einfach sagen, das ist under dispute sozusagen.
Aber trotzdem, selbst wenn es ganz viele sind, wenn es nur eins sind, diese selbst werden eben auch durch Narrative weitergegeben. Ich erzähle sie anderen. Und das Spannende ist ja, wenn man zum Beispiel jemandem sagt, wow, keine Ahnung, du hast dich verändert, alle sagen das. So. Dann muss man sagen, ja, das ist keine präzise Beschreibung. Das trifft auf alle Menschen zu. Also die narrative Identität ist extrem fluide, sie ist extrem dynamisch. Und sie verändert sich total. Also wenn alle Hörerinnen und Hörer mal darüber nachdenken, okay, wer war ich denn vor 10 Jahren? Und wer die Person, also Mental Time Travel zurück, wer war ich vor 10 Jahren? Und jetzt, ich nenne es mal mentale Zeitreise zweiter Ordnung, kein Fachbegriff, ich habe mir gerade ausgedacht, wer die Person vor 10 Jahren stolz auf dich jetzt? Also versetzt sich in die Vergangenheit und die Vergangenheit versetzt sich in die Zukunft. Das kann mal jeder für sich machen und ich bin der festen Überzeugung, dass da ganz faszinierende Selbsterkenntnisse bei rauskommen und man merkt eben, wow, ich habe mich ja doch verändert und Geschichten, die ich vielleicht davor über mich erzählt habe oder in der Art und Weise, wie ich sie erzählt habe, erzähle ich jetzt überhaupt nicht mehr.
Das ist völlig richtig. Also wenn du das frühere narrative Selbst tatsächlich vergleichen würdest mit dem jetzigen, ist es zwar ein anderes, aber wir gehen schon davon aus, dass das aktuelle Narrativ trotzdem das frühere ziemlich gut inkorporieren kann. Also, dass es tatsächlich eine gute Geschichte findet, um das reinzubringen. Und selbst wenn es ein Bruch ist, dass du, wo du jetzt bist und wo du jetzt hin willst, sehr, sehr gut beschreiben kannst über das, was mal war. Das heißt aber nicht, dass diese, was weiß ich, früher war eben die Self-Narrative, du gehst in das Studio und willst Feuerwehrmann werden und so weiter. Mittlerweile bist du gescheitert. 10 Jahre später bist du als wissenschaftlicher Mitarbeiter angekommen und hast es nicht geschafft. Ja, du bist kein.
Ich glaube, du erzählst gerade Marius Geschichte, nicht meine, weil ich. Ich komme frisch von der Uni.
Okay.
Ich hatte nie ein Feuerwehrintervention.
Ich wollte schon grad fragen, ob er dann nicht bald eine Folge über Depressionen.
Also es ist auf jeden Fall so, zum Schluss ist es so, wird wahrscheinlich dann sowas rauskommen, bei dieser jetzt doch gedachten Geschichte, dass es irgendwann einen Bruch gab, aber jetzt kann man das eben auch erklären, dass es dann ein Erweckungserlebnis gab, ein ganz, ganz wichtiges, kritisches Lebensereignis, wo ich plötzlich gemerkt habe, dass meine schwächliche Konstitution doch nicht ausgereicht hat für das, aber mein Geist irgendwie doch obsiegte und so weiter. Und dann wird es wiederum erzählt und dann passt es sogar besonders gut. Also, dass es tatsächlich unterschiedliche Self-Narratives gibt im Nachhinein, dass ich sozusagen das nicht mehr zusammenbringe, das ist eigentlich eher der seltenere Fall. Aber man muss eben sozusagen, um das hinzukriegen, diese Konsistenz, musst du von jetzt die anderen anschauen. Dann funktioniert das relativ gut. Aber es ist auf jeden Fall so oder so, ist es immer heilsam. Und deswegen ist, glaube ich, sowas wie ein Tagebuch und so weiter wahnsinnig spannend und erhellend. Wenigstens, wenn man es mental gemacht hat oder so ehrlich ist, um einfach mal zum Beispiel mit alten Freunden darüber zu reden, was eigentlich früher mal so Wünsche, Träume, Ziele waren, dass es sich natürlich verändert hat, aber es gibt trotzdem zum Schluss eine super einfache Möglichkeit, das wieder zu konstruieren. Das ist das Wichtige und das ist meines Erachtens auch so unglaublich wichtig, um Leuten die Angst vor der Zukunft zu nehmen. Also das ist das, was ich eigentlich immer wieder mit jüngeren Leuten, also mit Studierenden eigentlich am Anfang des Studiums mache, dass ich sage, überlegt euch nicht, jetzt es selbst schon komplett konstruieren zu wollen und zu müssen, von hier aus. Ihr werdet es immer im Nachhinein konstruieren. Und wenn ihr sozusagen jetzt immer an eurer Vita schrauben wollt und einfach die optimieren wollt, damit ihr ein bestimmtes Ziel habt, werdet ihr dieses Ziel wahrscheinlich gar nicht mehr so erreichen, wie man das eigentlich spielerisch erreichen könnte. Und im Nachhinein wird es trotzdem eine tolle Lebensgeschichte sein, weil ich mich sozusagen festklammere die ganze Zeit an Sachen, die andere angeblich so gemacht haben, damit sie da hingekommen sind. Aber das Leben ist überhaupt nicht so planvoll, sondern im Nachhinein macht das alles erst Sinn.
Ja.
Das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist tatsächlich so ein, ich würde sagen, das ist ein echtes gesellschaftliches, vielleicht ist es sogar nicht nur ein Problem, sondern fast schon eine Krankheit oder wenigstens eine beginnende Krankheit, dass man eben tatsächlich immer versucht, alles zu optimieren, zu planen auf ein Ziel hin, was in 10, 20 Jahren tatsächlich gegeben ist. Und deswegen meint man, man muss diese ganzen Sachen machen, die ein anderer beschreibt in seiner Lebensgeschichte im Nachhinein. Aber es ist eben auch nicht deterministisch, es ist eben nicht so einfach, das so zu planen, sondern ich muss bestimmte Dinge natürlich beachten. Also was weiß ich, wenn ich Philosophie studiere, dann muss ich halt auch irgendwann mal eine alte Sprache lernen. Das ist fast in allen Hochschulen so, dass ich dann Latein oder Griechisch können muss. Ansonsten darf ich es halt nicht studieren. Okay, das sind solche Eintrittsmöglichkeiten oder Notwendigkeiten in dem Fall. Aber ansonsten sind sehr, sehr viele Parameter einfach offen und frei. Aber im Nachhinein macht das plötzlich Sinn und dann erkläre ich, warum ich eigentlich das so wichtig erachtet habe, dass ich zum Beispiel Philosophie studiert habe.
Genau, also aufgrund der Flexibilität, sage ich mal, des Gegenstandes, nämlich des Lebens, muss man sowohl eine gewisse Flexibilität im Nach-Vorne-Plan mitbringen, dass man sagt, okay, gut, narrative Identität, ich brauche schon natürlich auch Ziele, ich muss was haben, worauf ich hinarbeite, aber ich muss mir eben auch bewusst sein, dass sich das ändert. Und sobald es sich geändert hat, dieses Narrative, muss ich das als auch für meine mentale Gesundheit tatsächlich, da gibt es auch Befunde zu, dass man ja mental sich besser fühlt, wenn man es eben schafft, diese Vergangenheit in eine konsistente Lebensgeschichte oder in einen Zweig dieser meiner Lebensgeschichte zu inkorporieren und dann zu erzählen. Und dann, wie Klaus gesagt hat, das muss nicht alles schön sein. Das können sogenannte, also es gibt durchaus Contamination-Ereignisse, also Dinge, wo wir sagen, wow, das war einfach scheiße, dass das passiert ist. So, da war ich am Boden. So. Das erklärt aber auch, warum ich das und das gemacht habe. Es gibt aber auch Redemption-Erlebnisse, wo man sagt, ja, mir ging scheiße, aber danach habe ich plötzlich erkannt, dass das und das wichtig ist. So. Und das wird alles eben in diese Lebensgeschichte, die ich erzähle, eingebaut. Und so verbinde ich die früheren Zustände, in denen ich war und die sich vielleicht alle untereinander überhaupt nicht mögen würden, aber ich verbinde sie eben in einen konsistenten Strang, in einen roten Faden, dass ich sage, ja, ui, die Person vor 10 Jahren, die hat mich gehasst, aber naja, gut, dass ich nicht mehr so bin, weil dann wäre das und das nicht passiert und dann hätte ich, weiß ich nicht, die und die Person nicht kennengelernt und dann wäre das nicht passiert, etc. Und so kommt man eben auch zu einer gewissen Funktionalität im Alltag. Also wenn man...
Genau, und das ist auch so eine ganz, ganz wichtige Message sozusagen, eine ganz positive Message aus dieser, was die Psychologie dann oftmals als kritisches Erlebnis oder Lebensereignis bezeichnet. Das sind eigentlich die Dinge, die uns dann später sehr, sehr stark formen. Also das kann man tatsächlich gut nachweisen, die einen sozusagen aufwachen lassen, die einen plötzlich vielleicht Defizite zwar erkennen lassen, aber entweder, dass man Sachen dann hinter sich lässt, weil man sagt, das ist einfach nicht das Richtige, oder ich muss dran arbeiten und ich werde aber auch besser. Und zum Schluss erzähle ich stolz, dass ich vielleicht diese Hürde überwunden habe. Und für mich ist das eine ganz, ganz wichtige Sache, dass ich diese Sache plötzlich angegangen bin, obwohl mir eigentlich keiner das zugetraut hat. So sind die typischen Geschichten. Ja? Also immer auch diese wunderbare Botschaft an die Zukunft, dass man eben tatsächlich im Nachhinein sehr, sehr unterschiedlich diese Sachen dann bewerten wird. Aber es wird irgendwo wieder eine Narration, eine Geschichte tatsächlich ergeben.
Ja, Maris, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an das Seminar, was wir letztes Semester zusammengegeben haben über Star Trek. Also ich hoffe, du erinnerst dich an dieses Seminar, aber wir haben in diesem Seminar Star Trek-Folgen mit den Studierenden geguckt und dann haben wir mal geguckt, was da psychologisch drinsteckt.
Also man sieht daran und vielleicht auch, wie spannend Psychologie sein kann, nicht nur von diesen Themen, die wir immer besprechen, sondern man kann sogar Seminare mit Star Trek tatsächlich erleben.
Genau. Mhm. Und da gibt es ja diese wunderbare Folge aus The Next Generation, wo Picard, der Captain der Enterprise, von Q, einem fast omnipotenten Wesen, in die Vergangenheit zurückgeschnipst wird, sozusagen, an einen kritischen Moment in seinem Leben und ihm wird die Möglichkeit gegeben, alles anders zu machen, wenn er das denn möchte. Und er macht es und er ist mit dem Ergebnis überhaupt nicht zufrieden und dann gibt es da eine andere Auflösung. Ich habe wahrscheinlich schon zu viel verraten. Auf jeden Fall großer Tipp an alle, sich diese Folge anzugucken. Ich glaube, mein zweites Leben heißt die. Und Maris, wir haben ja dann die Studierenden gefragt, ich glaube, es waren 10 oder so, ob sie irgendwas in ihrem Leben total bereuen. So wirklich, wo wir gesagt haben, fundamentaler, dass man sagt, wow, das bereue ich total. Und ich glaube, es waren 40 oder 50% haben gesagt, ja. Und ich, du hast dann, wie ich finde, etwas sehr Kluges gesagt. Du hast gesagt, naja, es bringt eigentlich nicht, das zu bereuen, weil damals hat man nachvollziehbar gehandelt für sich persönlich. Damals war das, was man gemacht hat, das, wovon man überzeugt war.
Genau, also unter den damals gegebenen Umständen würde man wahrscheinlich wieder so handeln. Und also Reue ist, da kann man sich auch so schön reinsteigern, ne? Weil eigentlich, also was bringt's? Man kann es ausschmücken, man kann sich in Fantasien ergehen und sagen, hätte ich damals, also sich diese Frau geküsst, diese Frau nicht geküsst, irgendwie sowas. In der gleichen Situation würde man wahrscheinlich wieder den gleichen, in Anführungszeichen, Fehler machen, weil wir eben durch uns selbst und unsere Umwelt unter bestimmten Bedingungen das Beste als, ja, das Beste erachten. Und diese Reue ist halt einfach eine Illusion. Man hätte es anders machen können, aber man hätte es nicht anders gemacht. Und es bringt einfach nichts. Also das ist eins der Gedanken, die einen am wenigsten bringen, weil es auch einfach nicht nach vorne gerichtet ist.
Ist vollkommen unproduktiv, da gebe ich dir völlig recht. Und es ist eben so, es ist ein reines Gedankenspiel. Du wirst nie wieder in deinem Leben in diese Situation kommen, weil du eben jetzt ein anderer bist. Das ist eben so. Und du hast eben damals genau diese Informationen gehabt, genau diese Gefühle, genau diese Erfahrung gehabt und bist vermutlich, davon musst du ausgehen. Das ist sozusagen der einfachste Ansatz, das zu erklären und damit kann man es auch am besten abhaken. Es war die beste Entscheidung, die man damals getroffen hat, weil man bestimmte Bedenken hatte, weil man bestimmte Sorgen hatte, weil man bestimmte vielleicht auch Finanzprobleme, irgendwas, was man sich eigentlich jetzt auch vielleicht nicht mehr vorstellen kann. Ja, vielleicht war man auch ein viel unsicherer Mensch, hatte weniger Kompetenzen oder war vielleicht zu übervorsichtig oder vielleicht war es auch genau das Gegenteil. Aber du kannst es aus der jetzigen Warte, kannst du es eigentlich nicht mehr beurteilen und deswegen sollte man es relativ schnell abhaken und einfach nur schauen, das Einzige, was du tatsächlich formen kannst, ist die Zukunft. Du kannst natürlich die Vergangenheit kannst du umattribuieren. Das ist gar keine Frage, selbstwertdienlicher und so weiter. Aber gestalten kannst du die Zukunft auf Basis von dem, was du bisher erlebt hast und tatsächlich konstruierst. Und deswegen bin ich da hundertprozentig bei dir. Und ich sag das auch immer so. Das ist mein Generalargument. Nicht mehr groß drüber nachdenken, sondern das war genau die richtige Entscheidung. Selbst wenn es sozusagen negative Konsequenzen und so weiter hatte, aber es ging gar nicht anders.
Es könnte allerdings ein ziemlich guter Indikator dafür sein, dass man mit der Gegenwart nicht zufrieden ist. Sonst würde man sich nicht in diese Reue ergehen nach dem Motto, hätte ich damals anders gehandelt, wäre mein Leben vielleicht jetzt nicht so ein Mist. Aber dagegen kann man ja wiederum was tun, die Gegenwart verändern. Aber da hilft dieses Grübeln über vergangene Ereignisse dann auch nicht groß.
Genau, letztendlich ist ja die einzige Instanz, die mein vergangenes Leben wirklich bedeutungsvoll, sage ich mal, bewerten kann, bin ich ja selbst. So, natürlich fließen da äußere Einflüsse rein, dass man sagt, wow, ich habe den und den Leuten Kummer bereitet oder die sind nicht zufrieden mit mir, wie ich jetzt bin. Klar, aber wie Klaus gesagt hat, ich kann ja meine Vergangenheit erstens umattribuieren, zweitens, ich kann einfach Dinge rauslöschen, selektive Lebensgeschichte, ne? Ich kann einfach sagen, naja, man soll es jetzt natürlich jetzt nicht verleugnen, aber ich kann es einfach gewiss anders werten. Und ich benutze diese Lebensgeschichte, wo ich sage, dass ich eben nicht zufrieden bin, zum Beispiel mit, um es in Zukunft besser zu machen. Das, was Marius gesagt hat. Also auch so ein bisschen, natürlich wird die Lebensgeschichte anderen Menschen erzählt und sie ist auch sozial, aber ich bin die Bewertungsinstanz am Ende. Und ich erzähle auch die Geschichte. Natürlich gibt es Leute, die auch dabei waren und sagen, naja, Moment mal, das war ja ganz anders. Aber dann kann man, das kann man ja einfach sagen, nee, ich habe mich so und so gefühlt und das. Also, und es ist auch meine Aufgabe, diese kohärente Geschichte zu erzählen. Natürlich, wenn man jetzt eine bekannte Persönlichkeit ist und 3 Biografien im Jahr über einen rauskommen, ist es was anderes. Aber selbst dann weiß ich ja, was wirklich passiert ist. Und im Fall, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, dass nach meinem Tod mein Andenken verklärt wird oder so, dann kann es mir eigentlich auch egal sein, weil dann muss ich die Geschichte niemandem erzählen.
Also es, man muss auf jeden Fall jeder eigenen Geschichte auch irgendwie konstatieren, dass sie eben eine gewisse Wahrheit in sich trägt. Alleine deswegen, weil wenn die Person tatsächlich davon überzeugt ist, dass es so war, es auch eine Entität ist, die man nicht leugnen kann. Also selbst wenn man wirklich 1000 Menschen hat, die sagen, es war völlig anders, kann man nicht davon ausgehen, dass die psychische Realität in diesem Kopf trotzdem ein vielleicht wahrhaft Erlebtes ist. Muss ja, also es kann ja bei einem notorischen Lügner, kann das ja tatsächlich eine reine Taktik sein. Dann ist es auch ein Teil des Narrativs und das ist auch ein Teil des Selbst letztendlich. Zum Schluss ist es so, kann man es nicht vollständig leugnen, dass jemand eben es so erlebt hat und tatsächlich so auch rekonstruiert oder konstruiert.
Ja. Willkommen im Leben nach dem Tod heißt die Star Trek-Folge übrigens. 6. Staffel, 15. Folge, The Next Generation, gibt's in Deutschland auf Netflix. Unbedingt angucken, tatsächlich. Großartige, wirklich hervorragende Folge. Vielleicht noch ein philosophischer Einschub, weil man kann natürlich die Vergangenheit als deterministisch zum Jetzt sehen, dass man sagt, naja, hätte ich mich damals anders verhalten, wäre ich jetzt nicht hier, dann würde ich mir überhaupt gar nicht die Frage stellen, da kriegt man ein bisschen Kopfschmerzen. Aber ich finde zum Beispiel einen spannenden Gedanken an für jede Person im Falle dessen, dass sie in der Zukunft eine andere Person finden wird, mit der sie ihr Leben zusammen verbringen wird. Das muss auch jetzt nicht die jetzige Person sein, mit der man das Leben zusammen verbringt. Aber grundsätzlich stellen wir uns mal vor, eine Person, sie hat keinen Partner, keine Partnerin und sie ist darüber sehr, sehr traurig. Jetzt muss man sich mal klar machen, dass in dem Moment, wo sie traurig darüber ist, ihre Lebensgeschichte schon in die Richtung des anderen konvergiert. Genauso wie die Lebensgeschichte des anderen. So beides fließt schon aufeinander zu, ohne dass es den beiden bewusst ist, ohne dass klar ist, wann das passiert, ohne dass klar ist auch, ob es passiert. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, es passiert. Irgendwann wird diese Person eine Partnerin, einen Partner finden. Und wann das angefangen hat, wirklich ja, sich näher zu kommen, das kann man erst im Nachhinein feststellen. Aber im Nachhinein, dann gibt es nämlich diese kleinen Abzweigungen, dass man sagt, ah ja, hätte ich damals das und das gemacht, dann wäre das überhaupt nicht passiert. Dann wäre ich überhaupt nicht auf die Schule gegangen oder in die Stadt gezogen oder was weiß ich. Also, was ich einfach sagen will, was man sich einfach mal vorstellen muss, unser aller Leben läuft schon auf das Ende zu sozusagen und eben bei diesem Zulaufen eben auch auf die Person, mit der man eventuell dieses Ende verbringt. Oder es ist schon auf die Person zugelaufen und die Lebensgeschichte hat sich vereint sozusagen.
Also die Frage tatsächlich, was wäre denn passiert, hätte ich nur diese eine kleine Veränderung gemacht, ist tatsächlich eine spannende philosophische und wurde auch wunderbar aufgegriffen von beispielsweise Romanen, großartigen Romanen, aber auch großartigen Filmen. Vielleicht kennt ihr Smoke und No Smoke. Das ist tatsächlich Smoking und No Smoking. Und es geht einfach nur darum, dass ein Film letztendlich angehalten wird. Das ist so ein bisschen wie bei Lola Rent von Tom Tykwer. Das ist da so eine Neuinterpretation oder ganz früher war es eben letztes Jahr in Marienbad, wo jedes Mal im Prinzip nochmal angehalten wird und einfach ein kleiner Parameter verändert wird. Und bei diesem Smoking, No Smoking ist eben das Spannende, einmal zündet eine Person sich, eine Protagonistin, eine Zigarette an und einmal nicht. Und die Geschichte wird sich völlig anders entwickeln. Und das ist wahnsinnig spannend und toll. Das ist natürlich auch, sind filmische Meisterwerke, die man unbedingt anschauen muss. Und es lässt einen tief grübeln. Und zum Schluss hast du eine große Erkenntnis. Du kannst diese Welt natürlich in einer gewissen Weise und dein Leben, du kannst es natürlich irgendwo bestimmen. Und es wäre ja fatal, wenn wir tatsächlich jetzt meinen würden, es geht alles nur im Nachhinein. Aber du kannst eben nur eine gewisse Trajektorie, also eine bestimmte Ausrichtung kannst du tatsächlich wählen. Aber zu meinen, dass man tatsächlich etwas vollständig planen kann, ist im Prinzip fast schon krank. Das ist einfach so. Das ist so, es ist ja auch fast schon anmaßend, diese ganzen polykausalen Ursachen, die ganzen vielfältigen Ursachen, wollte ich sagen, tatsächlich einzuberechnen, ist völlig idiotisch. Zum Schluss sind das eben auch Zufälle, sind das eben Dinge, die man nicht planen kann. Und natürlich kann man das dann wiederum anders interpretieren und sagen, nein, das waren keine Zufälle, das war Schicksal. Ne? Spielt keine Rolle, wie man es nennt. Zum Schluss hast du das nicht tatsächlich auf dem Schirm haben können. Es ist völlig aussichtslos, weil du natürlich noch nicht mal physikalische Zustände vollständig beschreiben kannst. Also siehe Unschärferelation. Es geht eben nicht. Und jetzt kommen wir aber in gesellschaftliche Bereiche, wo es also noch mal viel, viel komplexer wird. Und diese ganzen Determinanten kenne ich einfach nicht. Und deswegen darf man sich da auch nicht zu viel vormachen, sondern man sollte eben tatsächlich Ziele anstreben, klar. Aber die Zielerreichung ist bei Weitem nicht so, wie man sich das vorstellt. Und deswegen eben wiederum der Appell, ein Leben gestaltet man nicht durch eine Vita. Und mit Vita meine ich immer so eine Curriculum Vitae, die man sich sozusagen zusammenbaut, wo man dann sagt, jetzt brauche ich noch hier was und da und dann habe ich diesen Erfolg. Es gibt diese Erfolgsrezepte nicht. Es gibt auch keine Glücksrezepte und so weiter, sondern es gibt tatsächlich nur Richtungen, die man einschlagen kann und dann konsequent verfolgen kann. Und dann kommt man da irgendwo in diese Richtung vielleicht raus. So ein bisschen wie eine Reise ist eben so ein Leben, das eben nicht einfach so, das ist kein Pauschalurlaub, ja, wo du genau weißt, dass du jetzt auf Mallorca in dem Drei-Sterne-Hotel rauskommst und das Essen wird so und so ausschauen, das kannst du jetzt schon in einer Woche im Voraus kannst du das nachschauen, sondern das ist eben eher so eine Reise mit so ein paar Problemen, wo das Auto mal stehen bleibt, ja, wo du weiter trampen musst und wo du dann eben auf das Geheiß von anderen angewiesen bist. Und zum Schluss kommst du an einem anderen Ort raus und wirst wunderbare Menschen kennenlernen, auf die du niemals gekommen wärst und niemals dran gedacht hättest, dass es die überhaupt gibt.
Ja, weil du gerade gesagt hast, ein Parameter ändern, ganz andere Geschichte. Ich frage mich gerade, und da vielleicht könnt ihr dazu Stellung nehmen, ist es wirklich so? Also natürlich gibt es Parameter, wo du sagst, okay, gut, weiß ich nicht, wäre ich damals ein bisschen anders gefallen, hätte ich mir das Bein gebrochen oder weiß ich nicht, das war eine 50-50 Chance, dass ich überlebt habe damals und was weiß ich. Klar, das sind krasse Sachen. Aber es gibt ja auch Dinge, dass man sagt, oh ja, wenn ich, keine Ahnung, damals nicht in dieser Bar gewesen wäre, dann hätte ich niemals meine zukünftige Frau kennengelernt. So. Und ich denke mir so, naja, wer sagt denn, dass du sie nicht später kennengelernt hättest? Oder, also, da sind wir wieder bei der Life-Story und wie sie erzählt wird. Und jetzt noch mal ein bisschen Callback zur Folge des ersten Eindrucks, wo wir darüber gesprochen haben, dass oft in Beziehungsstories, in verbundenen Life-Stories, eben oftmals auch sowas erzählt wird wie, ach ja, damals mochte ich den ja überhaupt nicht. Also da sind wir wieder, wie erzähle ich die Geschichte meines Lebens, was jetzt mit einer anderen Person verbunden ist? Und auch über welche Widerstände informiere ich die Person um mich herum? Weil das ist ja auch ganz wichtig, dass man sagt, naja, ich habe nicht nur das und das erreicht, sondern ich habe das und das erreicht, obwohl das und das passiert ist. Oder genauso wie wir total oft diese Geschichten konsumieren oder diese Bilder konsumieren, wo jemand, obwohl alle Quoten gegen ihn standen, das Ziel erreicht hat. Also von dem kleinen Mädchen, was es auf die Universität geschafft hat, obwohl Frauen nicht studieren dürfen, von dem Bodybuilder ohne Beine, was weiß ich, wir lieben ja diese Geschichten, wo großes Leid sozusagen eigentlich da ist, aber das überwunden wird. Das ist ja auch ein ganz großes Thema in auch ja, fiktiven Geschichten und in Prosa oder in Lyrik etc.
Das ist eine ganz, ganz große Stärke auch von sowas zu erzählen, weil da kannst du natürlich ganz viele Menschen erreichen und abholen. Ich gebe mal ein Beispiel. Der frühere US-Präsident George W. Bush war ja nicht besonders beliebt bei vielen, vielen Menschen, weil er bestimmte Eigenschaften hatte, die eben nicht so gut ankamen. Aber wo er unglaublich gepunktet hat, ist, er hat von seinem Alkoholismus erzählt. Jetzt denkt man sich, Mensch, Alkoholismus ist ja nichts Positives, aber er hat ihn überwunden angeblich. Also, ob das so war, ich kann das nicht beurteilen. Ich kenne die Geschichte von ihm überhaupt nicht genau, aber er hat eben immer davon gesprochen, dass es wie ein Dämon war und irgendwann hat er das eben begriffen und es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass es so passiert ist, weil Alkoholismus normalerweise so nicht überwunden wird. Das ist eben ein ganz anderer Art von Prozess üblicherweise, aber viele Menschen haben halt gesagt, da finde ich mich selbst wieder, das ist eben eine Person, die ist nicht perfekt, obwohl er jetzt US-Präsident ist und hat es dann aber geschafft, davon wegzukommen und heute ist er ganz trocken und, also ich meine jetzt alkoholmäßig ganz trocken, aber ist trotzdem irgendwie sympathisch oder sowas. Haben wenigstens diese Personen, diese Anhänger, die diese Geschichte toll fanden, tatsächlich erzählt, weil sie sich auch selbst gesehen haben, weil sie eine Schwäche gesehen haben, eine Menschlichkeit darin gesehen haben und eben auch ein typischer Bruch, der aber ins Positive überschlägt. Also dieser Gefallene, der eben wieder aufsteht und wieder ein aufrechter Mensch wird. Also das jetzt einfach mal ganz platt als Geschichte. Das ist eine wunderbare Geschichte, die wahrscheinlich tausendfach in der Literatur zu finden ist.
Ja, sich selbst aus dem Sumpf ziehen.
Auch das, genau.
Das ist natürlich etwas, worauf die Amerikaner und besonders Republikaner sehr stehen. Dann noch in Verbindung mit Alkoholismus aufgrund der langen, konfliktbehafteten kulturellen Auseinandersetzung von Alkohol und den USA.
Ne? Richtig.
Man erinnere an die Geschichte der Prohibition. Marius, hier jetzt ein ganz wichtiges Thema, Kultur. Welchen Einfluss spielt denn die Kultur bei der Erzählung meiner Lebensgeschichte? Und kannst du vielleicht den Hörerinnen und Hörern was aus der deutschen Kultur oder Geschichte an die Hand geben, wo sie mal ein bisschen ihre Lebensgeschichte reflektieren können?
Ui, also zum Zweiten bin ich jetzt gerade völlig blank.
Oder vielleicht erzählst, weiß nicht, vielleicht hast du ja irgendwas, wo du sagst, okay, das ist deutsche Geschichte, deutsche Kultur, das erzähle ich irgendwie anders, das erzähle ich damit in einem Klang, was weiß ich.
Ja gut, es gibt diese kollektiven, angeblich kollektiven Geschichten, der Faust ist ja so ein, also das Drängen in uns, das uns die Brust zerreißt zu tieferer Erkenntnis, zu gelangen und das Faustische, was ja auch damit zusammenhängt, in dem Moment ein minderjähriges Mädchen zu verführen und Unglück über sie zu bringen. Also auch dieser Widerspruch in ihm, einerseits sich wie der letzte Typ zu verhalten, gleichzeitig aber zu meinen, nach Höherem zu streben. Das sind ja so Erzählungen, die kulturell, ja, also spätestens seit der Faust eben allgemeiner Kanon ist, bekannt sind. Es gibt, was du jetzt gesagt hast, ich musste die ganze Zeit natürlich auch an die Bibel denken, das steckt in unserer Kultur auch fraglos drinnen. Und dieses Erweckungserlebnis oder auch dieses Überwinden, so wie Jesus den Tod überwinden hat, da kommt es wahrscheinlich auch her, dass das bei so vielen Menschen resoniert, weil das einfach was ist, was wir schon im Kindergarten, in der Schule, in der Kirche immer wieder mitbekommen. Und solche kulturellen Erzählungen prägen natürlich auch die individuelle Lebensgeschichte, aber es ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht irgendwie so ein simpler Kurzschluss, dass man sagt, die Leute wollen so sein wie Jesus, sondern es gibt natürlich auch Menschen, die ihre Lebensgeschichte als Gegenentwurf, als Art Gegenkultur oder Subkultur, dass ich sage, ich entwerfe mich zwar selbst, aber jetzt im Gegensatz zu einem herrschenden Narrativ, also so einfach, dass wir nur irgendwelche kulturellen Erzählungen abbilden, ist es dann zum Glück nicht, sonst wäre das Leben ja auch schon sehr langweilig. Und was uns da jetzt natürlich prägt, ist sehr verschieden. Was hat uns als Kind gefallen? Was war gerade in, als wir Kinder waren? Ich denke, das spielt eine große Rolle. Wir hatten ja vorhin schon diesen entscheidenden Übergang zur Adoleszenz, was da an gesellschaftlichen Erzählungen gerade einfach angesagt war, ist natürlich etwas, was in dem Moment unsere eigene Lebensgeschichte mitgeprägt hat. Aber das ist dann wieder auch sehr individuell. Also so ein generelles, alle Deutschen wollen sein wie Faust oder sind wie Faust, wäre ein bisschen arg trivial, denke ich.
Ja, das ist ja vielleicht auch ein bisschen spannend, weil du gerade Faust erwähnt hast, schon zum zweiten Mal im Laufe dieses Kapitels. Ich meine, es heißt auch Geschichten, denn dann liegt es ein bisschen nahe. Ich finde, Faust ist natürlich auch immer so eine Geschichte der Midlife-Crisis. So. Und die Midlife-Crisis ist natürlich auch eine Phase im Leben, wo man sich auch darüber Gedanken macht, was habe ich erreicht, wie bin ich überhaupt dazu geworden, was ich bin, ist es das, was ich immer wollte, also da sind wir wieder bei der Rückschau sozusagen, und mitunter ist es eben auch eine Phase der großen persönlichen Krise. Und es ist ja jetzt spannend, dass sowohl Faust dieses Thema bedient im Grunde, als auch ein anderes Nationalepos, und zwar die göttliche Komödie von Dante, die ja das Nationalepos der italienischen Kultur ist, der italienischen Sprache ist. Also beide Werke drehen sich eben um einen mittelalten Mann, sozusagen, der unzufrieden ist mit seinem Leben und der etwas ändern möchte, der seine Lebensgeschichte irgendwie nicht richtig hinbekommt und sich jetzt auf einen Pakt oder auf ein Abenteuer in die Hölle begibt, in den Abstieg der Hölle, um daran was zu ändern. Also hier sind wir auch wieder bei den Motiven, die wir in unseren Geschichten widerspiegeln, die eben direkt aus dem Leben gerissen werden und dann halt fiktional verpackt werden und uns damit eben auch so ein bisschen den Ansatzpunkt bieten und die Möglichkeit auch bieten, uns zu identifizieren und diese Geschichten zu konsumieren in einer Art und Weise, dass sie für uns gerade passen. Also, wenn der Steppenwolf davon singt, dass er geboren ist, um wild zu sein, dann wird es wahrscheinlich mittelalte Männer auf Harleys und in abgehalfterten Lederjacken total ansprechen und die freuen sich total darüber, während dann, irgendein 18-Jähriger sagt so, ach Gott, ist das peinlich, dass da der alte Mann wieder auf der Bühne vorne umherspringt. Oder was mit ihr?
Ja, wie du sagst, so eine Geschichte kann ja auch eine schöne Warnung sein. Also wenn ich jetzt jemanden sehe, der vielleicht in so einer Midlife-Crisis ist und auf einmal nur noch junge Frauen datet und sich einen Jaguar kauft, dann sieht man das und denkt sich, wow, vielleicht ist mein Leben Mist, aber wenigstens bin ich nicht so. Also das ist ja auch was sehr Heilsames, so eine Geschichte bei anderen zu sehen und sich dann als Gegensatz zu entwerfen. Und auch das kann eine Funktion von Geschichten sein. In der Persönlichkeitspsychologie heißt es dann das Feared Self bei Tori Higgins. Also nicht nur, wie ich sein will, sondern dass das, wie ich vielleicht nicht sein will, der viel stärkere Prädiktor ist, wie ich meine Zukunft entwerfe.
Ja, und auch hier wieder, was ist dafür konstitutiv? Naja, die Fähigkeit, andere Menschen als Agenten mit ihren eigenen Lebensgeschichten wahrzunehmen und auch zu repräsentieren. Also wenn man mal drüber nachdenkt, das ist auch wieder ein Gedächtnisinhalt oder ein mentaler Inhalt, der vollkommen als selbstverständlich hingenommen wird. Aber alle Hörerinnen und Hörer, denkt mal drüber nach, eure 5 engsten Freunde oder meinetwegen Familienmitglieder, wahrscheinlich könntet ihr bei allen relativ gut ihre Lebensgeschichte nacherzählen, wieso sie so geworden sind, was kritische Phasen waren, etc. Das geht vollkommen unter in der bewussten Interaktion mit denen und kommt vielleicht mal an ein paar Punkten hoch, wo man sagt, ah ja, jetzt muss ich so und so reagieren, weil das und das ist passiert. Aber es wird eigentlich unbewusst bestimmt schon längst unser Handeln und Verhalten und auch unser Erleben diesen Personen gegenüber. Jetzt haben wir über Faust gesprochen, jetzt haben wir über Dante gesprochen. Wir nehmen mal dieses Thema der Life Story und leiten mal elegant über zum Thema nächste Woche. In der nächsten Woche, so viel können wir verraten, beschäftigen wir uns mit der sogenannten Heldenreise. Das ist eine Struktur einer Geschichte. Und das Spannende ist, dass diese Heldenreise ganz erhebliche Ähnlichkeit zu Coming-of-Age-Stories aus dem Film, aus der Literatur hat. Also diesen Zeitpunkt, in dem man das erste Mal über seine Lebensgeschichte nachdenkt sozusagen, sie beginnt zu konstruieren, auch anderen zu erzählen, sich mit anderen auch auseinandersetzt, Feared Self, so wie möchte ich nicht sein, meistens sind es die Eltern, die dieses Feared Self repräsentieren oder oft. Und Coming-of-Age-Stories sind halt meistens so, dass dass es kritische Lebensereignisse gibt, die überwunden werden müssen, mit denen umgegangen werden muss. Also niemand guckt sich eine Coming-of-Age-Story an, wo du einen Jugendlichen 1,5 Stunden beim Computerspielen und auf dem Weg zwischen Kühlschrank und Bett hin und her laufen siehst. Meistens passiert dann eben noch was, was ihn dann halt in einen Konflikt zwingt. Klar, Geschichten leben vom Konflikt und leben auch davon, dass es eventuell keinen gibt, nur in Ausnahmefällen. Warten auf Godot haben wir letzte Woche angesprochen, wo das eben das Stilmittel ist, dass eigentlich nichts passiert.
Noch extremer ist eigentlich der Warhol-Film, wo man einfach nur einen schlafenden Mann sieht. Also das ist tatsächlich, und da passiert wirklich nichts. Also du siehst ihn einfach nur schlafen. Und er dreht sich ab und zu mal rum und er schläft auch wirklich. Also absolut genial sozusagen als mein Gegenentwurf, um einfach mal auch darüber zu reflektieren, was eigentlich normalerweise so passiert alles und was man erzählen könnte.
Jetzt weiß ich, was du dir in deinen wilden Kunststudententagen angeguckt hast. Ich weiß nicht. Hast du Kunst studiert?
Kunstgeschichte. Oder,
ja. Kunstgeschichte, ja. Stell dich auf. Teil deiner narrativen Identität,
genau. Wie du
den Warhol-Film geguckt hast und total begeistert warst. Nein, genau, Coming-of-Age-Geschichten, Heldenreise, das soll unser Thema nächste Woche sein. So viel sei verraten an dieser Stelle. Und vielleicht nochmal abschließend, um dieses ganze Thema ein bisschen zu Ende zu führen. Die Art und Weise, wie wir Geschichten über uns erzählen, ähnelt ganz klar den Geschichten, die fiktional sind. Das muss überhaupt nicht überraschen, denn die Art und Weise, wie wir erzählen, ist eben auch ein bisschen daran angelehnt, wie wir unser Leben selbst erleben. Und natürlich, also ein guter Schriftsteller schreibt, worüber was er kennt, ist ein oft benutzte Regel. Ja, was kennen wir denn? Wir kennen unser Leben. Wir kennen es, dass es Ereignisse in unserem Leben gibt, die uns verändern können. Wir kennen alte Identitäten von uns, die wir jetzt integriert haben in neue. Wir kennen Widerstände, die wir überwunden haben, um zu rechtfertigen, wer wir jetzt sind. Oder auch um zu sagen, das war ganz schlimm und ich möchte nicht so sein. Also das kennen wir alles. Und es ist eben Teil unserer Art und Weise, wie wir in dieser Welt sind, sozusagen. Nicht nur uns selbst gegenüber, sondern allen anderen Menschen gegenüber.
Ja, also ich will dich mal ganz kurz unterbrechen, weil ich will unbedingt noch eine Sache reinbringen. Die spannende Sache ist ja, wenn du zurückblickst auf dein Leben, kann das ja einfach ja an dem Punkt jetzt irgendwie ganz spannend sein, das dir selber zu erzählen oder anderen zu erzählen. Aber im Prinzip ist ja genau das, was wir dann nächste Woche besprechen werden mit der Heldenreise, vielleicht ja auch die Steilvorlage für ein sehr, sehr sinnbezogenes und sinnstiftendes Leben, dass du eben tatsächlich diese kritischen Lebensereignisse, dieses Heldentum in uns selber entwickelst. Und das sind natürlich jetzt nicht, dass wir plötzlich kriegerisch unterwegs sind, hoffentlich. Der Held sozusagen, der Alltagsheld, ist ja jemand, der etwas zu einem Besseren macht. Ja? Der vielleicht aus einer Schwäche eine Stärke macht, aus einer persönlichen, vielleicht einem Defizit etwas Starkes macht. Das ist eben dieser typische Heldenepos. Aber den können wir in uns auch selber vielleicht erspüren und entwickeln in unserer Lebensgeschichte. Das heißt, dass wir irgendwann eine ganz andere Geschichte von uns selbst erzählen und damit zu einem anderen Menschen werden. Also ich glaube, es ist auch ein wunderbares Mittel, um tatsächlich Sinnstiftung zu betreiben im eigenen Leben. Weil wenn du einfach nur linear eine Geschichte erzählst, dann habe ich das gemacht, dann habe ich das gemacht, dann bin ich jetzt das und das und wahrscheinlich werde ich nächstes Jahr in die Rente gehen oder sowas. Das ist weder spannend für andere, das ist sozusagen einschläfernd und es ist auch keinerlei Inspirationsmöglichkeit und auch es ist kein Motivator für dich selbst, tatsächlich ein spannendes, erfülltes Leben zu führen. Und vielleicht ist es auch der Punkt, wenn ich merke, ich kann gar keine interessante Geschichte erzählen, der Moment, wo ich mal überlegen sollte, was interessiert mich im Leben eigentlich wirklich und sollte ich nicht dieses Leben tatsächlich fundamental anders anpacken, damit ich auch etwas zu erzählen habe, wo ich sage, ja, hier hat es irgendwann einen Punkt gegeben, wo ich nach 30 Jahren Berufserfahrung gedacht habe, no. Ich hatte hier mit 15 Jahren eine Leidenschaft für etwas, ich weiß was ich. Ich war ein toller, ich habe geschreinert und ich will jetzt zurück in den Schreiner, ich will einen Schreinerberuf lernen und werde vielleicht in diesem Moment vielleicht nicht perfekter Schreiner mehr werden, weil ich vielleicht schon ein bisschen zu alt bin, aber ich werde vielleicht ein ganz anderes, interessanteres Leben tatsächlich hinter mich bringen und vor mich haben.
Und weil es eben so unfassbar subjektiv ist, haben wir diese Fähigkeit. Das soll jetzt überhaupt nicht esoterisch klingen, sondern es geht eher darum, okay, wie bewerte ich meine Vergangenheit? Wie bewerte ich meine Anstrengung im Moment, um das zu werden, was ich möchte? Möchte ich das überhaupt? Das ist alles subjektiv.
Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt. Weißt du, also die, wir hatten ja vorhin schon so ein paar Sachen, ich hab ja was reingebracht mit der positiven Message. Weißt du, dass man Sachen nicht so planen kann und deswegen, und dass Geschichten sich im Nachhinein erst entwickeln. Aber ich finde, das ist auch immer ganz wichtig. Also wenn du sozusagen nur davon erzählst, wie man etwas rekonstruiert, es zeigt uns, es ist eigentlich ein super Indikator, dass vielleicht etwas nicht in Ordnung mit uns ist, dass wir tatsächlich mal unseren Lebenslauf mal wieder in den Griff kriegen sollten oder einfach mal wenigstens evaluieren und wenigstens mal neu bewerten und unter Umständen auch was ausprobieren.
Oder auch nicht.
Oder also, auch nicht.
Ihr hattet vorhin so oft über Optimierung geredet. Ich würde jetzt trotzdem zum Abschluss gerne noch vielleicht diesen Zwang zur Optimierung auch nochmal kritisch aufgreifen. Wenn jemand eine todlangweilige Lebensgeschichte für sich haben will, ist das auch sein gutes Recht. Wir müssen keine Helden sein, wir müssen keine Abenteuer haben. Also auch Inhalt und Spannungsgrad sind nicht festgelegt. Also
absolut.
Wenn jetzt jemand sagt, oh, eigentlich ist mein Leben ziemlich langweilig, aber ich finde das gut so, gibt es überhaupt keinen Grund für ihn oder sie, das jetzt nur, weil wir das im Fernsehen oder in Büchern so sehen, das irgendwie aufzupeppen oder als sich als Held zu fühlen. Man muss es nicht, man kann. Und wenn man das will, ist es schön. Aber wenn nicht, dann ja,
genau, aber
sei das auch eben gegönnt.
Aber er muss vielleicht in eine andere Richtung optimieren, weil wenn er jetzt zum Beispiel ein abenteuerliches Leben hat und, weiß ich nicht, Jet Set, ganz viel Reisen, was weiß ich, und alle ganz viele Leute sagen, wow, das ist ja toll, wie du, so möchte ich auch sein. Dann sagt er oder sie, nee, ich möchte es gar nicht. Ich will eigentlich ganz langsam, ganz langweilig leben. Dann ist es sozusagen eine negative Optimierung sozusagen, dass du sagst, gut, ich gehe weg von diesem Ideal, was vielleicht kulturell bedingt ist, was sozial bedingt ist, und gehe mal einen Schritt zurück. So, also da, ich glaube, wenn Klaus und ich optimieren sagen oder wenn wir davon reden, dann immer extrem subjektiv.
Ja, und auf keinen Fall, genau, auf keinen Fall mit so einem externen Kriterium versehen. Also, sondern es geht tatsächlich zum Schluss um sowas wie Lebenszufriedenheit. Also, du sollst ja zufrieden sein. Und aber eine Rückschau ab und zu mal zu halten, was erzähle ich denn über mich? Ist das etwas, was ich gerne erzähle? Habe ich sozusagen, fühlt sich das okay an für mich? Fühlt sich das gut an? Und habe ich sozusagen damit die Möglichkeit, interessante oder schöne Sachen zu erleben? Oder ist es eigentlich etwas, wo ich sage, nee, das ist es nicht. Ich sollte irgendwas verändern. Also auch dafür ist eben eine Lebensgeschichte, die man sich immer wieder erzählt, ist ganz, ganz hilfreich, glaube ich.
Zum Abschluss habe ich jetzt einen spontanen Anschlag auf euch beide vor. Die Idee ist mir gerade gekommen. Wir haben über Lebensgeschichten gesprochen und offensichtlich leben wir alle drei, sonst würden wir nicht in diesem Podcast zu hören sein. Mich würde interessieren, wann war der Punkt in eurem Leben, wo ihr wusstet, dass ihr Psychologie studieren wollt? Oder der Entschluss war da, es zu machen.
Also ich muss
oder darauf hinzuarbeiten.
Von mir aus erstmal sprechen, dass ich Psychologie in meiner Schulzeit komplett abgelehnt habe. Ich fand es ganz furchtbar. Das zweitfurchtbarste Fach fand ich Philosophie. Das fand ich grässlich. Und ich habe alles mir vorstellen können, außer Psychologie und Philosophie. Und habe noch mit 21 Jahren völlig andere Sachen gemacht. Und habe das überhaupt nicht im Kopf gehabt und habe dann einfach mit einer sehr, sehr intelligenten Person tatsächlich gesprochen, die mich sehr, sehr gut kennt. Und letztendlich hat sich in einer langen Diskussion, hat sich da etwas entwickelt. Und später habe ich Psychologie studiert und dann später Philosophie. Also das zeigt mal wieder, und man muss dazu sagen, es ist ein wahnsinns tolles Fach oder Fächer für mich. Und im Nachhinein bin ich so unglaublich dankbar und froh, dass ich diesen Lebensweg eingeschlagen habe. Aber geplant war er überhaupt nicht. Ich wäre eigentlich heute Maschinenbauer mit einer informationstechnischen Zusatzausbildung. Informationstechnik im Maschinenwesen, das wollte ich eigentlich studieren und nichts anderes.
Marius?
Bei mir war es, glaube ich, Anfang der Nullerjahre, da hat es mich mal auf die Hegelwochen an der Uni Bamberg verschlagen. Und da haben Dietrich Dörner und Manfred Spitzer sich mit einem Philosophen gezofft. Und das fand ich ziemlich cool einfach. Die Argumente, die Inhalte, ne, so quasi Informatik versus Geist versus Philosophie versus Form und Inhalt. Ja, und da dachte ich auch, warum nicht?
Dann bin ich fasziniert, dass Manfred Spitzer so einen positiven Einfluss auf dich hat oder dass deine Argumente überzeugend sein können.
Ja, du, das war auch gerade so die große Zeit von ihm oder vielleicht von den beiden. Also der hat auch ein paar wirklich tolle Bücher geschrieben. Das sollte man da nicht in Abrede stellen, auch wenn man jetzt vielleicht die neueren Sachen über digitale Demenz und so sehr kritisch sieht. Das ist nicht das ganze Werk von
Spitzer. Das Spannende ist ja auch, es geht ja nicht immer darum, alles konsensual anzuschauen, sondern tatsächlich, wenn man in so einer Diskussion plötzlich aufmerksam gemacht wird auf einen Gegenstand, wo man sich vielleicht selber einbringen will und wo man selber mitdenken will und denkt, dass es vielleicht dazu beitragen könnte, das einzuschlagen. Das sind eben genau diese Narrative, ob das wirklich nicht vorherbestimmt war schon davor, dass Marius einfach qua Abiturnote oder was auch immer durch irgendeinen Freund oder eine Freundin, durch Verwandte und so weiter, das wissen wir ja nicht, aber das ist im Prinzip die Geschichte und das macht's dann aus zum Schluss.
Gut, dann beende ich diese Folge.
Und nächstes Mal fragen wir dann aber dich noch.
Ich dachte, okay.
Gut. Jetzt musst du schon noch
erzählen. Heute sagst du erst nächstes Mal.
Nächstes Mal, okay. Gut. Ja. Aber ihr müsst mich
dran erinnern. Wir sind ja nächstes Mal bei Helden und dann bist du gefragt.
Genau. Okay, gut. Ich beende die Folge der Bamberger Psychokalypse an dieser Stelle. Nochmal der Hinweis zum Ende. Schreibt uns gerne psychokalypse@kontakt.de und
nee. Andersrum? Anders. Psychokalypse@kontakt.de.
Das macht keinen Sinn.
Dann ist es kontakt@psychokalypse.de. Jo. Okay, gut. Schreibt uns an kontakt@psychokalypse.de und wenn ihr ansonsten noch Kritik habt oder uns einfach sagen wollt, wie toll dieser Podcast ist, dann bewertet uns gerne auf iTunes und ich sag tschüss.
Servus, ciao.
Tschüss.
Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.